beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Der Predigttext für den heutigen Palmsonntag steht im Brief des Apostels Paulus an die Philipper in Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Dort schreibt Paulus: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe mir erstmal verwundert die Augen gerieben, dass das der Predigttext für den heutigen Palmsonntag sein soll. Wir gedenken am Palmsonntag des Einzugs Jesu in Jerusalem, deswegen die Textlesung aus dem Lukasevangelium. Eine große Sache, die Menschen, die Massen lagen ihm zu Füßen, sie huldigten ihrem neuen Herrscher. Dagegen waren die Landtagswahlen am letzten Sonntag der reinste Kleckerleskram. Bei Jesus war das anders. Der hatte die absolute Mehrheit erreicht und das mit großem Abstand. Das Volk wollte ihn und keinen anderen zum König haben. Keine mühsamen Koalitionsverhandlungen, keine ärgerlichen Kompromisse. Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er spätestens jetzt seinen Traum von Macht verwirklichen können. Er hätte mit Hilfe der Massen seine politischen Gegner ins Abseits stellen können, auch auf die Gefahr hin, dass dann die Römer eingegriffen hätten. Aber dann hätte er an der Spitze des Volkes den von allen lang ersehnten Befreiungskampf führen können. Alles hätte und alles könnte. Wie die Geschichte weiterging, wissen wir. Dieselben Leute, die ihm hier zujubeln, die schreien wenige Tage später: Kreuzige ihn, und es kostet ihn das Leben. Aus der Traum vom mächtigen König. Aber hatte Jesus diesen Traum je geträumt? Freilich hatte er ihn geträumt, aber völlig anders, wie Träume ebenso sind. Manchmal ganz anders als die Wirklichkeit, manchmal sogar unmöglich, weil damit unter Dinge ablaufen, die es gar nicht gibt, die in echt niemals sein können. Also ich kann im Traum zum Beispiel öfters fliegen oder auch stundenlang unter Wasser bleiben. Das ist fast schade, wenn man aufwacht. Der Traum Jesu ist der Traum Gottes. Und Gott träumt davon, dass ihm einmal tatsächlich die ganze Welt zu Füßen liegt und ihn anbetet. Wie heißt es doch in unserem Bibelwort? Darum hat Gott Jesus hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn das kein Traum von Macht und Hoheit ist, dann will ich Willi weltfremd heißen. Doch genau das ist es, was hier geschieht und geschehen ist, weltfremd. Weil die ganze Sache aus einer anderen Welt kommt, nämlich aus der Welt Gottes, aus dem Jenseits. Und sie handelt davon, dass und wie Gott sich seinen größten Wunschtraum erfüllt, nämlich ins Diesseits zu kommen und uns Menschen und die ganze Welt für sich zu gewinnen. Das ist sein Traum von Macht und Hoheit. Und wie es Träume so an sich haben, spielen sich in ihnen Dinge ab, die nach unseren menschlichen Vorstellungen unmöglich sind und gänzlich unmöglich oder zumindest in sich zutiefst widersprüchlich erscheint es uns, sich selbst zu verwirklichen, indem man konsequent auf Selbstverwirklichung verzichtet, mächtig zu werden, indem man konsequent auf jede Machtausübung verzichtet. Und genau das hat Gott getan, als er daran ging, sich seinen Traum zu verwirklichen. Im Gegensatz zu uns Menschen kann er das nämlich uneingeschränkt, Träume verwirklichen. Aber wie? Dazu heißt es in unserem Bibelwort, dass Jesus Christus sich selbst zu nichts machte, sich selbst erniedrigte und Sklavengestalt annahm, dass er vollkommen gehorsam war und in diesem Gehorsam sogar in den Tod ging. Wenn das nicht der völlige Verzicht auf Selbstverwirklichung ist, der völlige Verzicht auf Macht, dann will ich, naja, Sie kennen das ja. Aber so weltfremd ist Gott, dass er sich klein macht zu einem Sklaven und diese Kleinheit in Wahrheit seine Größe ist und dass er auf Macht verzichtet und diese Ohnmacht in Wahrheit seine Allmacht ist. Das ist seine Weise, sich selbst zu verwirklichen und sich als Herrscher gegenüber seiner Welt, denn er hat sie ja gemacht, durchzusetzen. Das klingt bedrohlich. Herrschen, sich durchsetzen. Wie viele Herrscher hatte und hat die Weltgeschichte, die sich durchgesetzt haben, die sich selbst verwirklicht haben, rücksichtslos auf Kosten der anderen Menschen mit Unterdrückung, mit Krieg, mit Terror. Wie viel Blut und wie viel Leid und wie viel Schmerz hat das Machtgebaren und die Selbstverwirklichung irdischer Herrscher schon gekostet? Nein, was Gott da getan hat und noch tun wird, denn das Ende vom Lied steht ja noch aus, ist ja noch Zukunftsmusik. Was Gott da getan hat und tun wird, das klingt nicht sehr einladend, wenn man von irdischen Herrschern, Machthabern ausgeht. Doch Gott ist Gott und bei ihm lief und läuft das ganz anders. Er herrscht, indem er dient. Er ist und bleibt Gott, indem er Mensch wird. Er schenkt uns alles, indem er sich selbst zu nichts macht. Er wird groß, indem er sich erniedrigt. Er schenkt Leben, indem er stirbt. Das ist einfach unfassbar. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in Jerusalem nicht auf einem prunkvoll ausstaffierten Schlachtross eingeritten ist, sondern auf einem Esel, dem Reittier des kleinen Mannes. Die Großen dieser Welt oder die, die sich dafür halten, die ticken anders. Oder besser gesagt, Gott tickt anders, ihm sei Dank, denn sonst wären wir verloren. Wie anders Gott ist und handelt, das sagt unser Bibelwort unter anderem mit einer sehr interessanten Formulierung. Er, Jesus Christus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich zu nichts. Jesus war also, bevor er Mensch wurde, Gott gleich oder in Gestalt Gottes, wie es kurz vorher heißt. Wie wir uns das vorzustellen haben, das göttliche Sein, das göttliche Leben Jesu im Himmel bei Gott, das ist kaum aussagbar. Weil die Welt Gottes, die Wirklichkeit Gottes für unser Fassungsvermögen einfach zu groß ist. Es handelt sich hier um eine Dimension, zu der wir noch keinen Zugang haben. Dennoch gibt uns die Bibel zwei Hinweise. Und jetzt muss ich Ihnen so 3 bis 4 Minuten Theologie zumuten. Dieser Predigttext ist einer der theologisch dichtesten Texte, die wir in der ganzen Bibel haben. Und wenn wir ihn ein bisschen ausschöpfen wollen, geht es nicht ganz ohne Theologie, aber in 3 bis 4 Minuten haben Sie es überstanden. Also wie können wir uns das vorstellen, das Sein, das Leben Jesu vor seiner Menschwerdung bei Gott im Himmel? 2 Hinweise gibt uns die Bibel. Zum einen redet sie von Jesus als dem Sohn Gottes. Damit ist seine Herkunft von Gott gemeint, seine göttliche Wesensart und seine unmittelbare Zugehörigkeit und Verbundenheit mit Gott, seinem Vater. Und zum anderen redet die Bibel von ihm als dem Wort Gottes, das von Uranfang an bei Gott war, ebenso von göttlicher Wesensart und das dann im Menschen Jesus Fleisch wurde. Und beides meint ein und dieselbe göttliche Person, Jesus Christus als den präexistenten Sohn Gottes, als das präexistente Wort Gottes. Präexistent heißt, er existierte, er war schon bei Gott im Himmel, bevor er als Mensch auf die Erde kam. Der Sohn Gottes beziehungsweise das Wort Gottes ist eine der Seinsweisen Gottes. Das ist jetzt ein kleines Stück Trinitätslehre und damit eines der schwierigsten Kapitel der Theologie. Demnach ist Gott ein Wesen in 3 Personen oder besser gesagt in 3 Seinsweisen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Diese Lehre ist in der Bibel zwar nirgendwo ausdrücklich belegt, aber sie ergibt sich zwingend aus den biblischen Reden vom Wesen und vom Handeln Gottes. Dass Jesus vor seiner Menschwerdung als Sohn Gottes bei Gott im Himmel war, das können wir uns ja zumindest vom Ansatz her noch ein wenig vorstellen, denn Kinder gehören am Anfang zu ihren Eltern, ganz klar. Aber er war auch bei Gott als das offenbarende und lebenschaffende Wort Gottes. Denn durch seinen Sohn hat Gott schon immer geredet und gehandelt. Durch sein Sohnwort, so nenne ich das jetzt mal, uns fehlt dazu einfach die Sprache, durch sein Sohnwort hat Gott die Welt und alles Leben geschaffen. Deswegen spricht die Bibel von ihm als dem Schöpfungsmittler, von Jesus Christus als dem Schöpfungsmittler, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Und durch sein Sohnwort hat Gott schon immer zu den Menschen gesprochen und ihnen die Gemeinschaft mit sich eröffnet. Denken wir nur an die Geschichte Israels, bei der nach Paulus Jesus selbst in einer anderen Gestalt schon dabei war, etwa in Gestalt eines Felsens bei der Wanderung durch die Wüste. Ob nun Wort Gottes oder Sohn Gottes, gemeint ist beide Male ein und derselbe. Nämlich Gott in seiner Zuwendung zu uns Menschen und zur Welt. In seiner Zuwendung, durch die er Leben schafft und Gemeinschaft mit sich eröffnet. Oder andersherum, Gottes Sohn Jesus Christus war schon vor seiner Menschwerdung das Wort, mit dem Gott sich der Welt und uns Menschen heilsam mitgeteilt hat. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Dieses Wort Gottes bzw. der Sohn Gottes, das ist in Jesus von Nazareth Mensch geworden. Durch seinen menschgewordenen Sohn hat Gott endgültig und umfassend zu uns gesprochen, und zwar das, was der Name Jesus bedeutet: Gott hilft, Gott rettet. Also Jesus hätte Gotthilf geheißen, wenn er in Deutschland zur Welt gekommen wäre. Doch was hat der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung auf sich genommen? Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sagt Paulus. Jesus hatte das Gottgleichsein, also seine göttliche Wesensart, er hatte das nicht unrechtmäßig an sich gerissen, sozusagen geraubt, sondern das Gottgleichsein ist seine rechtmäßige Wesensart. Sie gehört ihm und zu ihm, so ist er. Jesus hatte dieses Gottgleichsein auch nicht festgehalten, wie ein Dieb seine Beute, die will er ja um jeden Preis behalten, denn dafür hat er ja Kopf und Kragen riskiert. Jesus hat diesen großen Schatz, den er hatte, losgelassen, preisgegeben, verschenkt. Er hat sein göttliches Leben aufgegeben, um sich aus der Sicht des Himmels in die Niedrigkeit des Menschseins hineinzubegeben. Und das nicht, um einmal das Herrschaftsgebiet Gottes da unten aus nächster Nähe und eigener Anschauung mal kennenzulernen, sondern er hat es getan, um sich auch noch das Letzte nehmen zu lassen oder besser es zu geben, was er als Mensch hier unten hatte, sein Leben. Unser Bibelwort sagt, dass er es aus Gehorsam tat. Er wurde gehorsam bis zum Tod, heißt es. Es war der Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Vater, der Gehorsam des Wortes gegenüber seinem Sprecher. Dass es das Wort Gottes nämlich schon immer getan hat und gewirkt hat, was Gott der Vater wollte und will. Und Gott der Vater wollte den Tod seines menschgewordenen Wortes und Sohnes. Und Jesus war ihm darin gehorsam. Die Stunde in Gethsemane, sein Ringen zeugt davon, wie schwer es ihm gefallen ist, aber auch, wie letztlich nichts anderes als der Gehorsam gegen seinen himmlischen Vater in Frage kam. Nicht mein Wille, so betet er, sondern der deine geschehe. Gott wollte diesen Gehorsam seines Sohnes aber nicht, um auf diese Weise ein Opfer zu bekommen, auf das hin er gnädig gestimmt wäre und hätte vergeben können. So denken viele Menschen, bisweilen auch Christen, aber das stimmt nicht. Denn hier stirbt ja nicht ein Mensch, nicht nur ein Mensch, sondern hier stirbt letztlich Gott selbst in Gestalt eines Menschen. Gott begibt sich in Jesus also in die tiefste Tiefe des menschlichen Daseins, das von Schuld, Not und Tod gezeichnet ist. Und dafür steht die Rede vom Kreuz, die Paulus besonders betont, indem er das nochmal ausdrücklich hinzufügt. Paulus schreibt ja, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das Kreuz ist ein besonders entehrendes Hinrichtungsmittel. Es wurde nur bei Schwerverbrechern und Hochverrätern angewendet. Also der Abschaum der Menschheit wurde auf diese Weise zu Tode gebracht. Und Jesus auch. Tiefer kann ein Mensch nicht sinken, ja. Aber wie tief ist Gott in Gestalt seines Sohnes dann gesunken? Aufgehängt als Verbrecher und Feind, jämmerlich verreckt am Querbalken des Kreuzes, entschuldigen Sie, wenn ich das so drastisch sage, aber am Kreuz ist man verreckt. Jämmerlich verreckt am Querbalken des Kreuzes, das ihn öffentlich in seinem Elend zur Schau stellte. Soll er sich doch selber helfen, wenn er Gottes Sohn ist? Halte ihm der Spott der Umstehenden entgegen. Doch er half sich nicht, weil er das Gehorsam erleiden wollte, wodurch allein wir vom Tod errettet werden können, dass nämlich Gott selbst in Gestalt seines Sohnes unseren, meinen und deinen Tod auf sich nimmt und stellvertretend an sich selbst das erleidet, woran wir, du und ich, jämmerlich zugrunde gehen würden, nämlich an unserer, an meiner und deiner Unfähigkeit und Unwilligkeit, Gott restlos zu vertrauen und zu gehorchen. Das nicht zu wollen und auch nicht zu können, das ist der Weg des Todes, weil es der Weg ist, der von Gott, der das Leben ist, wegführt. Und auf diesem Weg waren wir alle unterwegs. Und es ist eine Frucht der Selbsterniedrigung Jesu bis hin zum Tod am Kreuz, dass das nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit ist, sondern dass Gott an uns schon das verwirklicht hat, was er einmal für alle Kreatur verwirklichen wird. Dass unsere Knie sich beugen vor Jesus Christus und unsere Zungen bekennen, dass er der Herr des Universums ist, zur Ehre Gottes des Vaters, wie es in unserem Bibelwort heißt. Das sind nun wahrlich andere Töne als die, die wir zuvor vernommen haben. Hier ist keine Spur mehr von Selbstpreisgabe und Selbsterniedrigung, sondern jetzt geht es in der Tat um die grenzenlose Macht und Hoheit und Herrschaft und Größe Gottes. Aber es ist die Macht der Selbsterniedrigung und der Selbstpreisgabe, die, nachdem sie ihr Werk vollbracht hat, zur Macht des Lebens wird, weil sie durch den Tod hindurch neues, unzerstörbares Leben geschaffen hat. Darum, zu diesem Zweck, hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, sagt unser Bibelwort und meint damit die Auferweckung Jesu von den Toten und seine Intronisation zum Weltherrscher. Intronisation zum Weltherrscher. Dessen Macht und Hoheit wird einmal alle Kreatur und werden einmal alle Mächte anerkennen und preisen müssen. Nicht, weil sie dazu gezwungen werden, sondern weil sie einmal Jesus Christus in seinem wahren Wesen erkennen und darum auch anerkennen werden. Es ist paradox und für unser menschliches Denken und Verstehen eigentlich nicht nachvollziehbar, und doch müssen wir es so sagen. Gott, der Vater, ist in seinem Sohn Mensch geworden, um unser Todesgeschick auf sich und damit von uns zu nehmen. Und er ist zugleich der Vater im Himmel geblieben, der seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und auf diese Weise zum Herrscher der Welt gemacht hat, um uns das Leben zu schenken, das wahre Leben, das im Lobpreis des Namens besteht, der über alle Namen gesetzt ist. Und von daher tun wir gut daran, Gott und Jesus Christus auch mit unseren Liedern zu loben und zu preisen. Denn wir werden darin ein Stück unserer Daseinsbestimmung als Geschöpfe und Kinder Gottes gerecht. Wenn wir den Namen erheben, der über alle Namen ist, dann sollten wir uns aber bewusst sein, wofür dieser Name steht. Er steht für die totale Selbsterniedrigung und Selbstpreisgabe des Gottessohnes. Und das ist es, worauf Paulus in diesem Zusammenhang abzielt, worauf es ihm ankommt. Denn er stellt seinen Ausführungen über den Weg des Gottessohnes in die Selbsterniedrigung und anschließende Erhöhung, diesen Ausführungen stellt er die Aufforderung voran, an die Gemeinde, an die Christen in Philippi gerichtet: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Und dann kommt der Text, über den wir gerade nachgedacht haben. Jesus Christus in der Gesinnung der Selbsterniedrigung ist also das leuchtende Beispiel und Vorbild Gottes für unsere Gesinnung, die wir als Christen und Gemeindeglieder auch haben sollen. Das können wir nicht einfach so von Jesus übernehmen, ihm nachmachen, denn dann würden wir uns überheben, sind wir doch im Unterschied zu ihm nicht von göttlicher Wesensart, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Weil der Sohn Gottes aber genau das geworden ist, ein Mensch aus Fleisch und Blut, soll und darf sein Weg der Selbsterniedrigung der Weg sein, auf dem wir ihm nachfolgen. Jesus hatte das seinen Jüngern ausdrücklich eingeschärft. Diese Gesinnung der Niedrigkeit, der eigenen Niedrigkeit, das ist ihr Kennzeichen als seine Nachfolger. Und das widerspricht so radikal dem heutigen Denken und Empfinden. Selbstverwirklichung ist angesagt heutzutage. Und Glaube ist für viele auch nur dann in, wenn ich etwas von ihm habe. Erhebende Erfahrungen mit Gott, beglückende Gemeinschaft mit ihm, Anerkennung in der Gemeinde und vieles mehr. Das dürfen und sollen wir ja auch alles haben, das will uns Gott ja auch alles schenken. Aber es ist nicht das Wesen des Glaubens und der Nachfolge Jesu. Ihr Wesen ist die Gesinnung, die in Jesus Christus war, die Gesinnung der Selbsterniedrigung. Schwerer Tobak. Selbsterniedrigung meint nicht, meine ich jedenfalls, Selbsterniedrigung meint nicht, sich künstlich und krampfhaft klein zu machen und auf alles eigene zu verzichten. Selbsterniedrigung meint zunächst mal, dass ich meine Stellung vor Gott erkenne und anerkenne. Dass ich nämlich als Mensch in der Niedrigkeit lebe, in die Gott aus seiner Höhe rettend und befreiend hineingekommen ist. Und von dieser Gesinnung der eigenen Niedrigkeit und Kleinheit soll und darf unser Leben und unser Miteinander mit anderen Menschen und in der Gemeinde geprägt sein. Und es fällt uns nicht in den Schoß. Sondern es bleibt eine Herausforderung, so wie es für den Sohn Gottes eine Herausforderung war, aus dem Himmel herab auf die Erde zu kommen, um uns als Mensch zu dienen. Da fällt uns das beschwingte Loben und Preisen schon leichter. Doch wenn wir das in der rechten Weise tun, dann tun wir es als Ausdruck einer Lebensführung in der Nachfolge des erniedrigten und gekreuzigten Jesus, um Gottes Ehre willen und nicht, weil es uns selbst, für uns selbst so erhebend ist. Denn die Erhebung, die Erhöhung ist Gottes Sache, wie bei Jesus. Um sie brauchen wir uns nicht zu kümmern, dafür wird Gott sorgen, auf seine Weise und zu seiner Zeit. Unsere Sache, zu der wir bleibend berufen sind, ist die Nachfolge Jesu in der Gesinnung der eigenen Niedrigkeit und Kleinheit und Schwachheit, im Umgang mit unseren Mitchristen und Mitmenschen und vor Gott schon allemal. Das ist nach der Bibel der Weg des Lebens. Leicht ist das nicht, aber es hat eine große Verheißung. Amen.